ab dem Moment, wo man sich ins Bellyboot reinsetzt, da ist quasi der Kopf frei, alles vergessen, dann geht's los. Pause ist nur, wenn Eis auf dem Wasser ist. Ne? Ansonsten sind wir halt eigentlich auch immer draußen. Auf dem Bellyboot wirklich so wenig Ausrüstung wie möglich. Bisschen was zu essen bei, paar Köder, paar Routen und los geht's.
Angebissen. Der RBB Angelpodcast mit Frieda Rössler und Erik Mikan.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Angebissen, liebe Warthosen-Schnüffler. Genau das, naja, das Schnüffeln machen wir nicht, aber wir quetschen uns heute auf jeden Fall noch in die Warthose, denn wir machen heute etwas, das haben wir schon sehr, sehr lange vor, Frieda.
Ja, meine Jungfernfahrt in meinem eigenen Bellyboot. Mhm. Und mein Jungfernangeln in Warthose, in eigener Warthose.
Oh, stimmt. Beim letzten Mal hattest du meine an, ne? Schön, also haben zwei Leute da schon reingepupt. Naja, ist auch nicht so schlimm. Wir sind in Brandenburg unterwegs und wir sind wirklich ganz idyllisch, sitzen hinter Schilf und wurden eingeladen und zwar von unserem Gast, von Basti Spitzner. Hallo und danke.
Hallo, schönen guten Tag, grüß euch.
Ihr kennt ihn vielleicht eben tatsächlich unter seinem Namen Bass-T von Instagram. Falls nicht, folgt ihm auf jeden Fall. Lohnt sich, denn es gibt nicht nur schöne Fische zu sehen vom Bellyboot, sondern auch immer wieder sehr heißes Tackle. Also ist auf jeden Fall auch ein großes Thema für dich, oder?
Ja, definitiv. Ist schon meine große Leidenschaft, kann man so sagen. Und bin da echt voll drin in diesem Japan-Tackle-Sucht-Stuff. So.
Du bist richtiger Berliner.
Genau, also ich komme aus Pankow, bin da geboren, wohne mittlerweile auch wieder in Pankow, bin immer mal wieder ein bisschen hin und her gezogen, so in Berlin und ja, jetzt mit Frau und Kind sind wir wieder in Pankow und...
Sowas ist ja selten, ne? Echte Berliner, in Berlin geboren, in Berlin aufgewachsen, leben in Berlin, dann kannst du uns dann kannst du uns ja, Basti, wunderbar erzählen, so am Anfang dachte ich und Erik dachte das bestimmt auch, Angeln in Berlin, Fragezeichen, warum? Aber wir haben jetzt festgestellt, nach fast zwei Jahren auch Angebissen-Podcast, das funktioniert richtig gut. Definitiv. Wie siehst du das? Wo hast du angefangen? Was sind deine Erfahrungen?
Ich sag mal, angefangen klassisch an einem kleinen Badesee mit einem Kumpel zusammen und den Eltern damals da gewesen und die Angler da beobachtet, dann war das Interesse geweckt. Ne? Dann ging es mal los zum ersten Angelladen, mal eine kleine Angel ausgesucht und so hat das ganze Spiel eigentlich angefangen. Ne? Klassisch auf Friedfisch erstmal und dann hat man sich langsam hochgearbeitet Richtung Wurmangeln auf Barsch und irgendwann ist man dann vor langer, langer Zeit beim Raubfischangeln hängen geblieben.
Was sagst du, ist jetzt der Fisch, der dir am meisten Spaß macht, wo du den Fokus setzt?
Also bei unseren heimischen Fischen schon definitiv der Barsch, muss ich sagen, gefolgt von Hecht und Zander. Aber auf Platz 1 würde ich immer noch sagen, der Barsch.
Dann ist das ein sehr trauriges Jahr bisher für dich dieses Jahr, oder?
Ja.
Ganz klare Antwort.
Ja, dieses Jahr ist irgendwie so ein bisschen Thema Barschangeln, der Wurm drin, muss man irgendwie sagen, wetterbedingt, was auch immer.
Das wollte ich nämlich gerade fragen. Es gibt ganz viele, jeder hat irgendwie so eine Theorie dazu. Was ist deine Theorie, woran es dieses Jahr liegt? Also man muss dazu sagen, falls ihr den Podcast eben nicht aus Berlin oder Brandenburger Sicht hört, dann ist es vielleicht bei euch anders. Ja. Aber ich habe das Gefühl, so bei uns hier ist es halt echt ein Problem.
Aktuell, also dieses Jahr hier in Berlin möchte ich auch sagen, also viele Kumpels so vom Angeln, was man so hört, läuft es wirklich nicht gut. Tja, warum? Ich kann es eigentlich auch nur aufs Wetter irgendwie schieben und zur falschen Zeit am falschen Ort. Keine Ahnung.
Warum gerade Barsch? Was fasziniert dich gerade an der Barschangelei?
Na, speziell die vielen Techniken, die man anwenden kann, um dem Fisch halt nachzustellen. Ne? Das sind diese ganzen Angeln in Grundnähe mit sämtlichen Kreaturen, was weiß ich, Softjerks und so weiter, was man alles benutzen kann. Das Angeln mit Hardbaits ist ja unglaublich riesiges Gebiet. Ne? Da kann man ja vom Topwater bis zum tieflaufenden Twitchbaiten, was weiß ich, alles einsetzen. Und das macht die ganze Sache, glaube ich, so faszinierend. Ne?
Du probierst ja eben auch ganz, ganz viel aus. Ja. Was ist das, wo du so in letzter Zeit sagst, an Technik oder an Köder, was dir am meisten Spaß gemacht hat?
Ich muss sagen, dass ich wieder so ein bisschen zurückgekommen bin Richtung Texas Rig. Zum Beispiel, das habe ich eine Zeit lang so ein bisschen vernachlässigt, kann man sagen. Immer andere Techniken ausprobiert und habe eigentlich auch wieder festgestellt, dass ich damit sehr gut gefangen habe in letzter Zeit, wenn ich mal im Wasser war. Und ja, deshalb ist so dieses grundnahe Angeln, auch jetzt im Sommer, wie gesagt, auf diese trägen Fische, hat eigentlich gut geklappt. Meine Technik Nummer 1 aktuell. So.
Jetzt hast du gerade ein bisschen gelacht, als du gesagt hast, wenn ich es mal ans Wasser schaffe, du musst wahrscheinlich auch viel arbeiten. Genau. Was machst du denn?
Ja, ich bin in der Baubranche als Bauleiter tätig in einem Massivhausbauunternehmen und bin dadurch natürlich auch beruflich gut eingespannt. Und ja, wie gesagt, man hat auch Familie und dann bleibt immer noch mal ein bisschen Zeit, so am Wochenende, um ans Wasser zu kommen. Und da, ja, es ist manchmal wenig Zeit.
Aber Basti, wie ist es dann, genau, wenn du die Zeit hast, wenn du die nehmen kannst? Wir merken, Erik und ich halt auch immer wieder, es ist beim Angeln auch diese Auszeit. Ist es bei dir genauso? Und wenn ja, wie genießt du das?
Also genieße das zu 100% und zelebriere das auch schon, meine Angelsachen vorzubereiten, das Bellyboot ins Auto zu laden und dann Kumpel einzupacken und raus ins grüne Bellyboot aufpumpen. Und ab dem Moment, wo man sich ins Bellyboot reinsetzt, da ist quasi der Kopf frei, alles vergessen, dann geht's los. Und ja, das brauche ich eigentlich auch so ein bisschen so als Ausgleich. Ne? Und ich freue mich da immer wieder drauf.
Jetzt fällt dir dieser Begriff Bellyboot sehr häufig. Ich gehe auch davon aus, dass ihr alle wisst, wie ein Bellyboot aussieht. Aber die, die es nicht wissen, ich sage gerne immer, es ist quasi ein Gummiboot in der Mitte durchgeschnitten und man setzt sich mit Warthose rein und dann baumeln die Beine im Wasser. Man hat ein paar Flossen dran. Und
Genau. Ich sage mal Fernsehsessel. Ne? Unten die Füße sind im Wasser, Flossen dran und dann paddelt man, ja, vielleicht für einige ungewohnt rückwärts, ne? Kommt man vorwärts, aber Gewohnheitssache.
Ja, die meisten machen es ja auch wirklich mit Muskelkraft, aber man kann ja durchaus einen E-Motor dran machen. Richtig, da gibt es ja sehr, sehr deutliche Meinungen dazu. Wie ist deine?
Kein Motor, definitiv. Also ich sehe schon immer zu, dass ich wirklich so wenig wie möglich Geraffel irgendwie am Boot dran habe. Und also wenn ich jetzt irgendwo schnell übers Wasser kommen will, ja, dann setze ich mich ins Schlauchboot oder was weiß ich, anderes Boot irgendwie, ne? Aber auf dem Bellyboot wirklich so wenig Ausrüstung wie möglich. Bisschen was zu essen bei, ein paar Köder, ein paar Routen und los geht's. So.
Was sind die Vorteile von einem Bellyboot? Weil manche nehmen ja ein richtiges Schlauchboot, manche nehmen ein richtiges Boot, manche wollen nur vom Ufer aus angeln und bei dir habe ich das Gefühl, es sollte schon immer das Bellyboot sein.
Ja, also kann man so sagen, zu 90% sitze ich halt im Belly und einfach, ich sag mal, dieses Anschleichen sozusagen an die Fische, man hat auf jeden Fall nicht so viel Scheuchwirkung wie im größeren Boot. Das macht die Sache irgendwie spannender. Ne? Man kann sich wirklich ganz langsam an irgendwelche Schilfkanten oder Untiefen heranpaddeln, kann einfach mit den Flossen die Stellung halten, muss jetzt nicht groß ankern oder wenn man irgendwo einen Hänger hat, ne, dann muss man nicht gleich wieder Anker hoch, Motor an, hinfahren, sondern man paddelt einfach 3-4 Mal Paddelschläge rüber, löst den Köder, weiter geht's. Macht die ganze Sache irgendwie ein bisschen angenehmer.
Was war der, ich sag mal, absurdeste oder skurrilste, in Anführungsstrichen, Unfall, den du vielleicht mal mit dem Belly hattest? Weil da kann ja durchaus auch, können ja auch Dinge passieren.
Ich selber hatte, glaube ich, noch keinen Unfall auf dem Belly. Nee, nicht, dass ich mich erinnern kann. Ja, mein Kumpel hat mal versucht, auf dem Bellyboot sich draufzustellen.
Und, im Stehen zu angeln.
Ja, genau. Und ich sag mal so, es ist dann einfach schief gegangen.
Überraschend.
Also es ist nicht überraschend, im Wasser gelandet und war eine ganz lustige Aktion. Es war warm zum Glück und wir mussten dann nur leider noch eine Route wieder suchen, die sich verabschiedet hatte. Aber auch das hat dann geklappt. Die haben wir dann wieder bergen können und dann ging es weiter.
Was sind so deine Tipps für Leute, die das hören oder sehen und jetzt sagen, Mensch, Bellyboot habe ich mir auch immer schon überlegt. Ich bin mir aber unsicher, was das richtige Bellyboot für mich ist.
Also ich habe nun auch schon ein paar Modelle durch. Ich muss sagen, ich würde auf jeden Fall auf ein Bellyboot setzen, was aus Schlauchbootmaterial ist. Jetzt nicht irgendwie mit einem Stoffüberzug, sondern die sind halt einfach wirklich ein bisschen robuster. Die kann man auch einfach irgendwo in Dreck legen, aufbauen. Da passiert gar nichts. Da wischt man einfach rüber mit dem Lappen, dann kannst du sie ins Auto packen und macht nicht alles nass. Also, wie gesagt, ein bisschen vernünftige Sitzposition ist wichtig. Und halt einfach die Möglichkeit, vielleicht noch ein paar Taschen dran zu befestigen oder irgendwelche Halterungen nachträglich anzukleben. Da gibt es ja mittlerweile 1000 Varianten und gibt auch viele Hersteller. Also ich würde mich da jetzt gar nicht so auf eine Marke fixieren, aber wie gesagt, dieses Schlauchbootmaterial, würde ich sagen, ist wichtig. Gute Sitzposition. Wenn man die Möglichkeit hat, irgendwo testen, mal reinsetzen. Genau. Das ist,
ich gerade sagen, nicht, dass man irgendwie was kauft, was zu klein ist oder so, weil jeder ist ja unterschiedlich groß.
Genau, das ist auch noch so ein Thema, ne? Die Tragkraft.
Ja, war für mich zum Beispiel ganz entscheidend. Dadurch, dass ich ja nun ein bisschen schwerer bin, ist das natürlich ganz entscheidend. Und ganz wichtig ist kein E-Motor. Lass den weg.
Ja, ja, manche schwören da drauf, manche finden das gut, manche nutzen halt auch viel die Paddel. Ich habe bei meinem auch die Möglichkeit, Paddel dran zu machen, die habe ich aber am Anfang einmal kurz benutzt, habe mir noch festgestellt, ja, brauche ich nicht, Füße reichen mir.
Wie ist das im Winter? Weil ich sehe ganz oft Leute, Menschen, die mit dem Bellyboot auch in der kalten Jahreszeit unterwegs sind. Und ich habe zum Beispiel mal Limpe, auch bekannt als Tackle Nerd, begleitet im März hier um die Ecke. Und es stimmt, war schon verdammt kalt.
Von dir habe ich auch Bilder gesehen im Winter. Du machst das schon auch, ne?
Ja, ja. Also da ist Pause ist nur, wenn Eis auf dem Wasser ist. Ne? Ansonsten sind wir halt eigentlich auch immer draußen. Und der richtigen Kleidung funktioniert das schon. Also im Winter zum Beispiel irgendwie einen langen Mann untergezogen, eine Jogginghose drüber und dann setze ich persönlich auf eine Neoprenwarthose und halt dadurch, so 4, 5, 6 Stunden hält man auf jeden Fall durch im Wasser und dann, ja.
Gut, viel mehr Tageslicht hat man ja sowieso nicht.
Ganz genau so sieht es aus. Ne? Aber es ist schon durchaus machbar und wenn man dann ein bisschen in Bewegung ist mit den Beinen strampelt, dann kühlt man auch nicht so stark aus.
Tja, da hat man auch so den sportlichen Nebeneffekt.
Ja, richtig, richtig. Ne? Nicht nur Couch oder Sessel sitzen, so, sondern nebenbei noch ein bisschen paddeln.
Bellyboot ist das eine, wenn man sich so ein bisschen über dich informiert, Basti. Das andere ist, du wartest auch Angelrollen.
Ja, richtig.
Und ich bin ein Mensch, ich finde das toll, dass es andere Menschen gibt, die das für mich machen. Ich würde wahnsinnig werden bei diesen ganzen kleinen Teilchen und Rädchen und Schräubchen und ich würde natürlich die Hälfte da verschusseln und... Deswegen die Frage an dich, was reizt dich daran, so rumzufummeln?
ging eigentlich irgendwann mal los, wo man dann festgestellt hat, man hat eine Angelrolle, die fischt man gerne, fischt jetzt schon 1, 2, 3 Jahre und irgendwann merkt man aber, lässt irgendwie ein bisschen nach, so, ne? Irgendwas knarzt und quietscht und macht und tut, dreht sich schwer und da ist dann irgendwie mal so, hat sich bei mir das Interesse so weg, mal die Rolle mal vielleicht mal aufmachen, gucken, woran liegt es denn. Ne? Nicht einfach in eine Ecke werfen, neue kaufen, nee. Und so ging es dann halt los. Ne? Hab mich da so ein bisschen rangetastet, so immer mal, was weiß ich, die passende Explosionszeichnung zu der Rolle daneben gelegt und dann wirklich jedes Teil ordentlich wie auf der Zeichnung nebeneinander hinzulegen.
Ja gut, aber man muss ja trotzdem handwerkliches Geschick mitbringen, um das dann trotzdem wieder zusammenzusetzen.
Habe ich mir einfach zugetraut.
Das ist gut.
Komme ja auch aus dem Handwerk und wie gesagt, so, keine Ahnung, liegt mir halt einfach so dieses kleine Rumgebastel, Rumgespiele da, Rumgeschraube.
Aber wie viele Rollen hast du dann trotzdem in der Anfangszeit, ich sag mal, zerschossen, zerlegt und nie wieder zusammenbekommen?
Waren gar nicht viele. Problem war vielleicht mal, dass irgendein Federring mal weggeschnipst ist beim Lagerausbau oder irgendeine andere Feder oder irgendein Kleinteil fällt dir runter. Ne, sollte jetzt auch irgendwie keinen Hochflor-Teppich unterm Tisch haben, wo dann alles drin verschwindet. So, ne?
Ja, das hilft.
Also es geht wirklich so komplett verbastelt, dass gar nichts mehr zusammengeschraubt werden konnte, war eigentlich, sag mal, nie der Fall. Ne?
Was war vielleicht so die Rolle, wo du sagst, um Gottes Willen, das hätte ich im Leben nicht gedacht, dass ich die entweder hinbekomme, also was so challenge-mäßig war oder die vielleicht irgendwie vielleicht auch, die zweite Frage stelle ich danach, erstmal die Frage.
Speziell sind schon die Rollen wirklich von den Leuten, die viel im Brack oder Salzwasser unterwegs sind. Also da ist es eine Katastrophe. Machst die Rollen auf und willst eigentlich am liebsten wieder zuschrauben und weg damit.
Kommt dir nur der Rost entgegen oder wie?
Ach, alles Korrosion, da sind gigantische Salzkristalle drin und ach, nichts dreht sich mehr, die Lager alle tot gerostet und da muss man dann auch wirklich mal dann knallhart sagen, so pass auf, also ihr kann viele Sachen sauber machen, aber zaubern kann ich auch nicht und hier müssen wir einfach mal ein paar Teile neu bestellen, weil sonst...
Also vergleichbar wie mit dem Auto, was Schrott ist. Ich kann es nochmal sauber machen, aber es fährt nie wieder.
Ja, richtig, genau.
Okay, und was war, um jetzt mal so ein bisschen auch in diese nerdige Ecke abzudriften, was war so die exquisiteste Rolle, die du jemals mal vielleicht in der Hand hattest und warten durftest? Und was macht sie dann auch so besonders? Für die es nicht wissen?
Naja, es gibt halt viele Leute, tunen, sag ich mal, ihre sehr hochwertigen Rollen wirklich noch weiter bis an die Grenze. Da sind aber auch viele bei, die Wartung dann auch selber machen. Ne? Aber ansonsten, irgendwelche hochpreisigen Diver-Steeds-Rollen mit Tuning-Spule drin, ganz speziellen Lagern und ganz speziellen Fett und ganz speziellem Öl und ach, hast du nicht gesehen. Also das
also ist, glaube ich, schon auch eine Wissenschaft für sich.
Definitiv. Da gibt es mehr als, ach, keine Ahnung, unzählige Produkte, ne, um so eine Rolle zu warten. Und aber da, ja, also ich habe über die Zeit halt auch festgestellt, welche Produkte sind jetzt wirklich gut, wo ich denen vertraue, wo ich sage, ist ein gutes Fett, das hält vernünftig am Getriebe oder das Lager, das Öl ist besonders gut für die und die Lager geeignet. Ne? Da muss man wieder gucken, wofür ist die Rolle. Ne? Ist sie jetzt für ganz leichte Köder ausgelegt, ist sie für ganz grobe im Salzwasser oder weiß der Teufel. Also da muss man sich wirklich anpassen und dann ganz speziell an die Rolle rangehen.
Ich habe mir gerade überlegt, wir müssten eigentlich mit Basti so eine Art ADAC-Gebrauchtwagen-Test nur für Rollen machen, weil du hast ja so viele Rollen in der Wartung gehabt und kannst ja bestimmt sagen, die und die sind zum Beispiel tatsächlich sehr, sehr langlebig und die nicht. Also gibt es da so vielleicht ein oder zwei Beispiele, wo du das sagen kannst, ist so wirklich ganz solide und die ist super?
Ja, sagen wir mal jetzt. Also ich muss wirklich sagen, dass so teilweise ein bisschen die älteren Modelle doch noch ein bisschen robuster sind, weil es geht halt auch immer wieder Richtung Leichtbau, auch bei den, sag ich mal, robusteren Rollen da im Innenleben. Ja, werden viele Aluteile durch Kunststoff ersetzt, irgendwelche Verbundmaterialien eingesetzt und Lagerqualität lässt meiner Meinung nach auch oft nach, aber ich sag mal, ich habe zum Beispiel eine alte Ryoga, Daiwa Ryoga 1016 HL, das ist so ein alter, kleiner, silberner Panzer, die kriegst du einfach nicht kaputt. Ne?
Das ist so eine Hecht-Multirolle, ne?
Das ist eine Hecht-Multirolle, also die kann man wirklich so im Bereich von 10 Gramm bis, was weiß ich, 100 Gramm hoch, so in dem Bereich auf jeden Fall benutzen und da geht eigentlich nichts kaputt. Ne? Wenn man die aufmacht, da sieht man schon, da ist solide Technik drin und also das ist so, ja, wie gesagt, kleiner Panzer.
So, ja. Erik, Basti, Basti Spitzner, beherrscht das Rollenspiel anscheinend perfekt.
Mhm.
Die Frage ist, beherrscht er auch ein anderes Spiel, nämlich
Fische raten.
Oh yeah. Schmeißt die Rute in die Ecke und stellt die Lauscher auf. Hier kommt das fischigste aller Ratespiele. Fische raten. Du, lieber Gast, trittst gemeinsam mit Frieda gegen Erik an. Der hat sich einen Fisch überlegt, den ihr gemeinsam erratet. Gesucht werden nur einheimische Fische. Insgesamt gibt es 16 Fragen, die dich ans Ziel führen. Aber brauchst du wirklich alle oder schaffst du weniger? Und ihr da draußen, macht mit beim Fischeraten. Ein Riesenspaß für die ganze Barschfamilie. So, lieber Gast, wie hoch pokerst du? In wie vielen Fragen willst du den heute gesuchten Fisch erraten?
Sieht doch ein bisschen nach Pokerface aus.
Ja, ich grübel schon mächtig.
Achtung, Riesenwortspiel, übertreib nicht deine Rolle.
Ach Mensch. Ja.
Also der Rekord ist immer noch bei 4.
Ja.
Und den gilt es eigentlich zu unterbieten.
Okay.
Und als kleinen Tipp, du kannst ja auch meinetwegen ansagen, ich brauche 6 Fragen. Wenn wir es dann in 3 schaffen, haben wir den Rekord trotzdem gebrochen.
Ja.
Das ist cool, ne? Na, wollen wir mal 6 probieren?
Du entscheidest gerne.
Absolut. Okay. Genau.
Ja, komm.
Du musst natürlich auch nicht in der Reihenfolge bleiben, wie die Fragen hier stehen. Du kannst dir das frei raussuchen.
Ja.
Und dann würde ich auch sagen, fängt Basti an mit der ersten Frage.
Basti beginnt.
Gut. Und ich fange auch wirklich mit Frage 1 an. Salz oder Süßwasser?
Süßwasser.
Süßwasser. Wir versuchen mal Richtung Rekord zu gehen. Wir haben mal 6 Fragen. Vielleicht schaffen wir es in weniger. Eine Frage, die sich immer sehr gut eignet bei diesem Spiel und viel ausschließt, ist zum Beispiel Frage 13, die lautet, was hat denn eine bestimmte Farbe bei dir, Augenflossen oder der Körper?
Hätte ich auch genommen.
Rücken ist grau-grün bis grau-blau gefärbt. An den Flanken und am Bauch schimmert der Fisch silberweiß bis kupferfarben. Während der Laichzeit verfärbt er sich manchmal rot-braun.
Okay, das heißt ja, dass es ein Fisch ist, der einen dunklen Rücken hat, nicht irgendwie eine große Maserung hat, an den Seiten hell ist. Musst du wissen, was wir jetzt ausschließen wollen mit der nächsten Frage.
Tja, um die Sache noch ein bisschen einzugrenzen, würde ich vielleicht doch nochmal fragen, ob Raub- oder Friedfisch.
Raubfisch ernährt sich von Insekten, Würmern, Schnecken und kleinen Krebstieren. Eine bevorzugte Nahrung, die Larve der Köcherfliege. Das ist die dritte Frage gewesen.
Raubfisch, aber ernährt sich jetzt nicht wirklich von anderen Fischen.
Ja.
Ne? So, das heißt...
kann passieren, wenn er älter wird.
Ja, aber das heißt ja, dass ja sowas wie Hecht, Zander
fällt schon mal raus,
raus sind, Wels auch raus ist, weil der ist ja nicht Silber an der Seite. So, jetzt müssen wir rausfinden, das wird so ein Raubfisch sein. Rapfen? Der frisst Rapfen, andere
der
Fische.
Frisst auch
so.
Definitiv.
Dann haben wir noch Fische. Den Döbel. Mhm. Döbel war, glaube ich, schon. Dann gibt es noch den Aaland.
Ja.
Aber ist denn Aaland ein reiner Raubfisch? Wir brauchen auf jeden Fall eine vierte Frage.
Tja, definitiv, ja.
Frage 15. Bist du ein beliebter Speisefisch?
Ja, ich bin ein hervorragender Speisefisch. Das weiße Fleisch duftet leicht nach Thymian, was ihm auch seinen lateinischen Namen gegeben hat.
Ich weiß es.
Tatsächlich?
Ich weiß es.
Ja, sehr gut.
Na dann leg los.
Oder ich bilde es mir ein zu wissen, was nach welcher Fisch nach Thymian riecht. Es gibt eine Frage, die könnte ich dir empfehlen. Wenn dieser Fisch eine Fettflosse hat, dann weiß ich, was für ein Fisch das ist.
Na, dann nehmen wir die, oder?
Willst du die nehmen?
Na, müssen wir.
Okay.
Weil ich weiß es ehrlich gesagt.
Dann musst du die Frage stellen.
Gut. Hast du eine Fettflosse?
Ja.
Dann würde ich sagen Esche.
Gehe ich mit?
Das ist sonst mein Spruch.
Wollen wir es einloggen? Wollen wir es riskieren?
Ich würde sagen.
Weil bei Thymian hatte ich sofort Esche im Kopf.
Ja,
und wenn es jetzt auch noch eine Fettflosse hat. Und
ich habe das schon mal gehört, dieses Thema Thymian, aber ich habe es wirklich nicht.
Und die Farben kommen hin.
Ja,
die Nahrung kommt hin.
Ja.
Wir sind bei 5 Fragen. Loggen, du loggst ein, du bist der Gastgeber, Gast.
Ich bin dabei, wir loggen das Ding ein.
Sag's nochmal.
Die Esche.
Ja, natürlich.
Ja! Sehr gut. Frieda, guter Mann.
Ja, absolut. Also ich hätte es euch nämlich auch gesagt bei Bist du gestreift? Weil er hat tatsächlich eine hohe Rückenflosse und da sind so 5 bis 8 dunkle, teilweise unterbrochene Streifen dabei. Die Esche ist jetzt, ich weiß, ist jetzt kein Fisch, den man standardmäßig in Berlin und Brandenburg
beangelt.
Ich habe gehört, es gibt wohl ein Gewässer, wo Eschen drin sind in Brandenburg.
Habe ich auch gehört.
Als Gerücht. Ich kann es nicht verifizieren, ich weiß es einfach nicht. Ist aber aktuell in Österreich Fisch des Jahres, weil extrem bedroht.
Okay.
Durch Thymian bin ich drauf gekommen und ich hätte vielleicht anders fragen sollen, eine Esche, die Rückenflosse, die ist halt einmalig, dieser große...
Ja, dieser riesige Kamm.
Ne? Ja. Und bei Streifen, na, das ist halt... Also ich finde, über die Farbe war es ein bisschen schwierig, aber hey, wir haben es geschafft.
Die Farbe hat mich auch ein bisschen durcheinander gebracht.
Find ich
zu
toll,
viele Farben.
Dass wir mal wieder einen Salmoniden dabei hatten, vor allen Dingen, dass wir die Esche auch erraten haben.
Ja. Unbedingt. Habt ihr echt richtig gut gemacht. Ich glaube, Eschen werden wir jetzt wahrscheinlich vom Belly heute eher nicht fangen.
Höchstwahrscheinlich nicht, nein.
Aber ist auch nicht schlimm.
Wir gehen eher auf Hechte. Das Besondere ist, Basti, du hast noch was mitgebracht, was aber nicht für uns ist, sondern für unsere Zuschauer, für unser Publikum.
Aber das klären wir nächste Woche.
Das klären wir nächste Woche.
Dann klären wir das nächste Woche.
Liebe Leute, vielen lieben Dank erstmal bis hierhin. Lieber Basti, auch vielen Dank bis hierhin und wir hören uns und sehen uns nächste Woche.
Ja, ich bedanke mich auch. Hat echt Spaß gemacht. Haut rein.
Ciao.